Ich habe mir alles wortwörtlich aufgeschrieben, was ich sagen will. Und ich weiß nichts mehr davon. Ich werde es auch nicht ablesen. Ich habe... wir haben die letzten Tage, oder beziehungsweise ich bin besonders glücklich um ein paar Besucher, die wir haben. Vor allem mein Vater, der hier ist. Und auch meine Schwester aus Seattle, die sonst mit den Kindern auch hier ist gerade. Ich begrüße Sie als Ehrengäste, weil ich natürlich Überleitung damit mache. Ich habe gerade meine Schwester, jetzt muss ich gleichzeitig nämlich noch ein bisschen da schauen. Meine Schwester, die sehe ich meistens erst, wenn ich über meine Dienstreisen einschalten, weiterdrücken. Ah, Thema Lobpreis, das wissen wir, okay. Da, wenn ich über die Dienstreisen und ich bin ein bisschen rumgekommen, eben dann auch nach Seattle mal komme und bei den ganzen Dienstreisen, was ich immer wieder denke, so ein geheimer Wunschgedanke gibt's da schon bei all der Weite, die man bei den Reisen hat und ich bin inzwischen, ich habe es mal durchgerechnet, ich bin zum Mond und wieder zurück und ein paar Mal um den Mond herumgeflogen. Da wünsche ich mir manchmal eigentlich, dass die Weite von den Reisen automatisch einhergeht mit der Tiefe des Lebens. Ist doch oft eigentlich so, oder? Also wenn wir ganz ehrlich sind, das, was wir tun, was wir erleben, was wir erreichen, ob es beruflich ist, ob Leben oder sonst was, ist eigentlich was, wo wir sagen, davon will ich auch eine Reife haben, da will ich Anerkennung haben. In Wirklichkeit ist es bei mir bei den Reisen so gewesen, umso weiter ich gereist bin und umso mehr Leuten ich begegnet bin, umso mehr habe ich das Gefühl gehabt, ich habe auch Leute kennengelernt, immer mehr Leute kennengelernt, die gewünscht hätten, ich wäre auf dem Mond geblieben. Ich bin total verdusselt oft. Also auch kein, es ist nicht bös gemeint, ich müsste mich oft bei so vielen Leuten entschuldigen, ich habe ein Problem mit Namen. Haben, glaube ich, ein paar Leute wahrscheinlich. Total. Ich bin so oft auch bei euch immer wieder an Leuten vorbeigegangen, habe sie erstmal gar nicht gesehen wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht merke. Und dann, wenn ich die Leute, wenn wir miteinander reden, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ich vermeide normalerweise Namen zu sagen. Das ist wie im Einkaufszentrum, wenn du da stehst, muss man sich den Gag machen. An der Brüstung stehen irgendwo und ganz laut, Peter! Muss man schauen, wie viele Leute sich umdrehen. Man muss natürlich selber wegschauen dann. Ich mache das oft ohne Einkaufszentrum und mit nur einer Person vor mir. Das nicht unbedingt lustig ist. Vor allem, wenn man ganz herzlich mit dem redet, der andere ist natürlich ganz freundlich und reagiert nicht irgendwo fälschlich da drauf und man geht weiter, Mensch, das war der Klaus. Das ist, man begegnet immer so tagtäglichen Situationen. Die ganzen Reisen, die bringen viele Sachen, wo man merkt, man ist wirklich total nebst der Kappe. Schwierig wird's dann, wenn's alltägliche Sachen sind. Ich bringe nur so ein paar Anekdoten zwischendrin. Das Schlimmste sind Toiletten. Ich habe in Korea, war ich bei einem Kunden und Korea ist es auch als handwerklichen Berufen, also als Elektroniker in dem Fall, ist es wichtig, man muss Krawatte tragen, man sollte ein Jackett an oder einen Sakko anhaben, auch wenn man damit dann eben am Boden liegt mit einem Schraubenzieher und was weiß ich was alles. Und ich habe mich also schön sauber gehalten und war dann kurz vor Mittag und ich habe auf Toilette müssen. Ich war so beim Kunden und habe dann mir erklären lassen, wo die Toilette ist, bin dann hingegangen und fand es schon faszinierend. Auf der Toilette in Südkorea, da stehen an den Waschbecken in der Firma, einer großen Firma, stehen an den Waschbecken lauter private Zahnputzbecher. Ich dachte, Wahnsinn, die kommen also in der Früh in die Arbeit und putzen sich die Zähne. Und ich bin auf die Toilette gegangen, musste relativ eilig, ging an die Tür zu, setz mich auf die Toilette und ein paar Minuten danach ging die Tür im Bad dann auf und die Leute strömen rein, die putzen nicht in der Früh nur die Zähne, die putzen dreimal am Tag die Zähne. Die halbe Firma stand da im Bad und putzt sich gründlich die Zähne. Das war, und ich sitze da auf dem Klo und denke, okay, ich war zwar inzwischen fertig und an der Seite und wollte eben spülen und schaue so auf die Seite. Auf der Seite ungefähr so ein langes Bedienbord mit lauter Knöpfen drauf. Schön blaue Knöpf, Rotknöpf, gelber Knopf, alles mit koreanischen Zeichen drauf. Nichts mit Englisch oder sonst irgendwas. Und ich denke, was mache ich da jetzt? Ich habe den ersten Knopf, ich habe vorher nie was gedrückt, ich habe den ersten Knopf gedrückt und die Sitzschale wurde warm. Die haben eine Sitzheizung. Das fällt noch nicht auf, aber wenn man den zweiten Knopf drückt und hinten so ein BD-Teil hinten rauskommt und dann einmal nach oben rausspritzt und man gar nicht mehr weiß, was man tun soll. Ich bin aufgesprungen, habe gedacht, den Deckel zuklappen, aber der Deckel hat eine Form, da geht es dann so raus. Ich habe gekämpft da drin, ich habe geschwitzt und alles. Ich habe gedacht, irgendwo muss der Ausknopf sein. Ich habe den anderen Knopf gedrückt, dann ging der Föhn an. Bis ich gemerkt habe, ich habe den einen Knopf einfach nochmal drücken müssen, dann ist zum Glück das Wasser endlich ausgegangen. Da kommt mein Schwitzen. Ich hab also alles erledigt, bin aufgestanden, habe den Deckel, ich habe mich andersrum gedreht. Und sehe auf der anderen Seite den ganz normalen Spülknopf. Das sind so Sachen. Flughafenklo in Amerika, in Washington DC. Die haben in Amerika, genauso wie im Flugzeug, wer geflogen ist, kennt es. Da gibt es also schön dieses Papier, wo man schön drauflegen kann, dass alles schön hygienisch, sauber bleibt. Man zieht also dieses Papier da hinaus und die Klos haben alle automatische Spülung. Ich bin also am Flughafen, ziehe mir dieses Papier da raus, beug mich übers Klo und lege das Papier da so schön hin. Die automatische Spülung erkennt, dass ich davor bin. Ich lehne mich zurück, die Spülung geht los und zieht das Papier mir rein. Das Papier ist weg. Bis ich mal so irgendwo mit Körperbewegung darum, dass die Spülung mich nicht sieht, darum gegangen bin, das Papier draufgelegt hat und mich wieder draufsetzen konnte, bis alles geklappt hat. Das sind die täglichen Situationen, denen man bei Reisen irgendwo begegnet. Reisen sind nicht entspannend. Ich hab viel gelitten. Und auch mit all den Namen, und ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, man begegnet die ganzen Reisen über, begegnet man Leute und trifft die Leute und alle sehen irgendwo, der hat das Gesicht, der hat Gesicht. Und irgendwann fängst du an zu assoziieren. Das Gesicht, das ist Peter, das Gesicht ist Klaus, das Gesicht ist Hans. Jetzt begegnest du irgendwo anderen einen, der irgendwo eine Ähnlichkeit hat. Du kriegst für diese Menschen, kriegst du keinen anderen Namen mehr rein. Das ist fix. Ja? Und dann war es interessant, wenn ich dann die Bibel aufschlage und Offenbarung 3, Vers 5 lese. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wo ich alle Namen vergesse, ich habe keine Chance mit Namen. Wenn mir mal ein Name rausrutscht und der ist falsch, tut mir leid, entschuldigt. Aber da ist einer, der kennt mich bei Namen. Und nicht nur, dass er mich kennt, sondern er schreibt meinen Namen auf. Und das ist herrlich. In Lukas 10, 19 und 20 sagt Jesus selber, doch freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ist es nicht herrlich? Oder? Und dann wird es sogar noch deutlicher. Wenn wir zurückschauen, Jesaja war ja dieser Mann früher, viel, viel früher, da war Jesus ja noch gar nicht auf der Erde. Und da kommen diese ganzen Prophetien, wo nicht nur aussagen, was passieren wird, sondern auch noch komplett interpretieren, was Jesu kommen, was Jesu Tod für uns wirklich aussagt oder bedeuten wird. Und da sagt er, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Jesus selber, wo er stirbt, am Kreuz, sind unsere Namen für ihn auf seine Handflächen markiert. Ich fand es herrlich. Bei sowas, finde ich, kann man nur ein Lob aussprechen, oder? gell? Ist doch wunderbar. Dennoch versucht uns das Leben immer wieder einzuholen. Oder? Es klingt alles so toll. Ich möchte noch sagen, warum die Reisen für mich alles andere als entspannt sind. Ich bin, seitdem wir haben ja 2 Jahre in Amerika gewohnt und sind dann wieder zurückgezogen nach Deutschland. Und seitdem habe ich so eine kleine... diese Hin- und Herreisen, wo immer Amerika hin und zurück sind, ist es aber nicht nur, dass ich nach Amerika reise. Ich will euch ein Beispiel geben, wie so eine Reise abläuft. Ich mache also verschiedenste Kundenbesuche. Ich bin also angeflogen in der Nähe von Washington DC. Der Pfeil ist nur ganz grob, ist jetzt von dem her mal egal, nach Maryland. Da haben wir in Amerika unseren Hauptsitz und habe da einige Gespräche gehabt. Ich bin von dort aus weitergeflogen nach Chicago, habe dort Kundenbesuche gehabt. Ich bin von dort aus weiter runtergeflogen nach Texas, wo ich einen Kunden besucht habe und kurz den Systemcheck gemacht habe, habe nicht mehr vorgehabt. Jetzt bin ich bei dem Kunden und wir haben gemerkt, ein Teil ist defekt. Ich muss dieses Teil reparieren. Das Problem ist, ich habe einen Termin 2 Tage später, nicht in Texas, sondern woanders. Also was habe ich gemacht? Ich habe alle Teile bestellt, die ich brauche. Ich bin am nächsten Tag weitergeflogen nach Seattle. Von dort aus habe ich das Auto genommen und bin weitergefahren nach Kanada, nach Whistler. Habe dort ein Mitarbeitertreffen gehabt, wo ich ein Treffen abgehalten habe und ein Referat oder ein Seminar abgehalten habe für einen Tag. Bin am gleichen Abend wieder zurückgefahren nach Seattle, habe dort am Flughafenhotel übernachtet und bin am nächsten Tag wieder nach Texas geflogen, wo ich dann dieses Teil repariert habe. Das Problem war die Reise trotzdem, die sollte mich irgendwann nach Seattle auch zum Kunden bringen. Also bin ich dann über Umwege wieder nach Seattle zurückgeflogen, bin dann zum Kunden gegangen und bin von Seattle dann letztendlich wieder zurückgeflogen. So ungefähr sieht eine 1,5-wöchige Reise aus. Wer sich das vorstellen kann, wie das abläuft, ist also wirklich tagsüber beim Kunden sein, danach in den Flieger steigen, weiterreisen und so weiter. Ich bin froh, dass es nicht mehr ganz so intensiv ist, aber ich habe ungefähr eine ähnliche Hüpferei mit euch gerade vor. Thematisch gesehen einfach. Ich möchte euch vorstellen oder euch mitnehmen, 9 Jahrhunderte bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Ich rede von einem König, der große Herausforderungen bevorstand, weil ein feindliches Heer gegen ihn angetreten ist oder im Anmarsch war. Und Krieg war noch nie etwas, was gut war. Und man überlegt sich, was haben wir für Chancen? Der Feind ist anzahlmäßig total überlegen. Es ist von den Soldaten her chancenlos. Die Frage ist, ob wir resignieren. Lukas 14, Vers 31, da wird so eine Situation auch als Beispiel genommen für das, wie wir umgehen sollen in unserem Leben. Oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Wird er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann ausrücken? Diese Überlegungen waren da. Das war nicht einfach, jawohl, Krieg, super, wir kämpfen, auf geht's, das schaffen wir schon irgendwie. Das schaffen wir, war nicht. Eine andere Situation, und das ist das, wo ich die Springerei jetzt anfange, Gefängnis. Nicht allzu lange, nachdem Jesus auf der Erde war. Gefängnis, wir stellen uns, sobald wir Gefängnis hören, denken wir so die ganzen Sachen drumherum uns mit aus, Gerichtsverhandlung, Rechtsanwalt, Staatsanwalt und so weiter. Das war damals nicht. Es brauchte damals nicht viel Ankläger oder beziehungsweise viel geregelte Sachen, nicht einen Anwalt oder Staatsanwalt, Rechtsanwalt, der das Ganze mit durchzieht. Wenn was falsch lief, dann wurden die Leute ins Gefängnis gesteckt. Hast du was falsch gemacht oder nicht? Im Gefängnis werden auf jeden Fall Persönlichkeiten zerbrochen. Ihr könnt beide Geschichten in der Bibel nachlesen. Das eine ist die Geschichte von Josaphat. Und ich habe nur den Text, den brauchen wir nicht komplett lesen. Das Interessante ist, dass Josaphat aufruft, Gott zu vertrauen. Es war also ein Levit in der Versammlung mit drin, der prophezeit hatte, dass Gott für sie kämpfen wird. Und trotzdem, dass diese feindliche Macht so übermächtig war, hat Josaphat gesagt, bedenkt, wen wir als unseren Gott haben. Und er war bereit, in diesen Kampf zu ziehen, der menschlich gesehen komplett hoffnungslos ist. Wenn wir das Gebet von Josaphat oder ja, wie er mit Gott redet, wenn wir das lesen, er gibt Gott alles zurück, was Gott eigentlich ausgesagt hat. All die Verheißungen, all die Prophetien, die er gesagt hat, was er für sein Volk tun wird. Pure Anbetung. Die andere Geschichte kennen wir auch. Paulus und Silas im Gefängnis. Die waren sogar mit einem Holzblock gefangen. Die haben nichts getan. Ich finde es total, zumindest nachträglich, später kommt ja der Teil, wo sie noch so geben, übrigens, ihr schickt uns jetzt nicht einfach weg, ihr entschuldigt euch persönlich, wir sind ja Römer. Das haben sie nicht vorher gesagt. Aber die saßen im Gefängnis, wurden davor gefoltert und wurden eingesperrt, die Beine in den Holzblöcken drin. Und was passiert? Josaphat, wo er in Krieg zog, hatte die Lobpreiser vorausgeschickt. Paulus und Silas haben im Gefängnis, in der elendsten Qual oder in der schwersten Qual, haben die angefangen, Lobpreis zu machen. Ich komme noch mit einer dritten Geschichte dazu, mit meiner eigenen. Ich bin aufgewachsen im christlichen Elternhaus. Eigentlich müsste ich sagen, ja, nicht nur das. Ich bin aufgewachsen als Pastorensohn. Da kann ich nichts dafür, nein. Aber als Pastorensohn erlebt man den christlichen Glauben nochmal ganz besonders. Weil da, wo die Seniorenkreise sind, gibt's immer noch eine Magd dazu. Da, wo die Jugendgruppen sich treffen, da ist immer Action. Da, wo die Gemeindestunden stattfinden, da ist immer ein Betätscheln und ein nettes Wort. Christlicher Glaube war für mich total wunderbar. Es hat alles gepasst. Jetzt muss ich sehen, dass ich hier keine Folie irgendwo überspringe. Wir hatten nämlich das da schon. Und das da auch. Als ich 10 Jahre alt war, änderte sich für mich die Geschichte. Und ich merkte, es hilft nichts, wenn mein Name im Buch des Lebens steht, wenn da steht, mein Name steht in Jesu Handflächen, mein Name steht im Himmel geschrieben, wenn ich nicht weiß, was das wirklich bedeutet. Wenn ich das einfach nur adoptiere, bringt es mich nirgendwo hin. Ich muss es verstehen können. Als ich 10 Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben an einem Autounfall. Und wir haben schwere Zeiten durchgemacht. Ich habe vor allem innerhalb der darauffolgenden Wochen und Monate stand ich da, wir waren zu der Zeit nach Hurlach gezogen, zur Jugend mit einer Mission. Und wir waren umgeben von viel Glauben. Es waren Gebetsketten da, alles Mögliche. Meine Mutter, die lag also noch mehrere Monate im Krankenhaus auf der Intensivstation. Und die Hoffnung stieg mit jedem Tag, weil du die ganze Zeit merktest, ja, so viel Glauben und all die Verheißungen, die Gott ja auch in der Bibel und überall sagt, das passt ja. Und zum Schluss, da stirbt sie. Ich habe an diesem Punkt einfach gegenüber Gott gestanden und habe gesagt, ich weiß eigentlich, dich gibt's. Aber wenn dieses Persönliche nicht da ist, wenn ich nicht merke, irgendwo für mich persönlich ist, passt nicht mit dem, was ich verstehe, dann Gott, lass uns einen Deal machen. Ich brauche dir so nicht weiter folgen, wenn ich nicht merke, dass du für mich persönlich in mein Leben kommst. Und ich habe an diesem Punkt einfach bewusst Schluss gemacht. Nicht, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht an Gott. Dafür habe ich viel zu viel gesehen und viel zu viel gehört. Aber einfach von dem, der sie sagt, ich will, dass wenn ein Gott da ist, wo ich eine Beziehung zu haben soll, dann soll diese Beziehung auch einen Wert haben. Wir waren im Jahr, darauf war das, glaube ich, gell? Waren wir in Indien mit Jugend mit einer Mission. Also mein Vater hat Jüngerschaftsschulteam geleitet und wir sind nach Indien gegangen. Und ich habe dort Sachen erlebt, wo Gott mir ganz persönlich begegnet ist. In aller Einsamkeit, weil ich denke, ist wahrscheinlich in der Kürze der Zeit jetzt einfach mal, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was bedeutet einem, wenn man 10 Jahre alt ist und die Mutter wird genommen. Man ist erstmal da, wo der Halt dranhängt, ist erstmal komplett weg. Einsamkeit, auch wenn 500 Leute um einen rum sein würden, die Einsamkeit ist prägend. Gott ist mir persönlich in diesem Punkt, in diesem Thema komplett begegnet. Ich saß einmal abends da und ich weiß nicht, ich habe so vor mir war so eine Eingangstür, wo so ein Gang lang ging. Ich saß auf so einem Halbliegestuhl und habe im Boden, im Sandboden rumgemacht. Und alle anderen waren eigentlich weg. Ich schaue so eben in den Sandboden rum und sehe so aus dem Augenwinkel auf einmal, wie jemand in der Tür drin steht. Und schaue auf und der jemand ist weg. Man kann sagen, was man will, ob es Engel gibt oder nicht. Oder vielleicht war es auch einer der Bediensteten, die dort auch mit gearbeitet haben. Aber in dem Moment kam einfach Gott da rein und hat einfach gesagt, ich bin da. Du bist nicht allein. Wir sind ein anderes Mal mit so einem kleinen Bus gefahren und diese indischen Fahrzeuge waren zumindest auch zu der Zeit noch ein bisschen abenteuerlicher. Ich saß hinten drin, letzte Reihe, und habe hinten rausgeschaut, da sah man so einen Auspuff und die ganze Zeit kommen so Feuerfunken heraus. Ja? Und da macht man sich dann schon in dem Alter auch ziemliche Gedanken, was da so alles passieren könnte. Und habe in mir drin eine Stimme gehört. Ich bin bei dir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich denke, das gibt's doch gar nicht. Jetzt kann man schon richtig wahrnehmen. Wir waren ein anderes Mal auf einem Gottesdienst, wo also auf der indischen Sprache gepredigt wurde und ins Englische übersetzt wurde. Ich saß also einfach nur dabei, weil Indisch oder Tamil beherrschte ich nicht wirklich. Und Englisch in dem Alter auch überhaupt nicht. Und ich saß da drin, ich habe die ganze Predigt verstanden. Ich habe einfach gemerkt, wie damals war ja auch, wo Petrus und die anderen so mit da standen in der Stadt und gepredigt haben, und die verschiedensten Nationen haben sie verstanden. Das war nicht nur einfach in Sprachen reden und dann, das war jetzt gerade die Sprache, sondern die verschiedensten Nationen haben es verstanden. Ich saß da drin, ich habe die Predigt verstanden, als hätte ich einen persönlichen Dolmetscher für mich gehabt. Und hab dann ein andermal saß ich da und hab gesagt, Herr, zeig mir, was soll ich lesen in der Bibel? Und schlag die Bibel auf Psalm 27. Und da steht einfach drin, der ganze Psalm 27 ist vollgestreckt von Aussagen, dass Gott bei uns ist. Ich bin niemals allein, selbst wenn alles Mögliche passiert, selbst wenn Feinde gegen mich lagern, alles Mögliche, Gott ist bei mir. Und dann lese ich da, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, ich bin bei dir. Und das war ein Wahnsinn für mich. Gott hat die ganze Situation weitergeführt. Wir sind eine wunderbare Familienkonstellation, jetzt eben auch dadurch auch die Susanne wieder jetzt, die also dann durch Mutterseits wieder mit reingekommen ist. Wir sind 4 Geschwister. Aber was ich da einfach gemerkt habe, wir müssen an Beziehung arbeiten. Gott will Gemeinschaft mit uns Menschen. Wenn es sonst um vieles geht, aber das ist ein Grundbedürfnis. Damals schon die Schöpfung, er wollte im Garten Eden sein mit dem Menschen, er wollte sich unterhalten. Adam hat sich versteckt, weil er war es gewohnt, dass Gott mit ihm war. Er hat damals das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Was ich interessant fand, er hat es nicht nur herausgeführt, sondern die ganze Diskussion davor, auch mit Mose, fand ich auch total interessant. Ein Mann, der bekannt war in Ägypten für seine Rhetorik, der am Hof des Pharaos aufgewachsen ist, der mit Gott diskutiert. Was war seine erste Ausrede? Ich kann nicht reden. Aber Gott überredet ihn weiter, die sind am Diskutieren und Machen, und Gott gibt ihm ganz klare Anweisungen, was passieren soll. Und Gott führt das Volk Israel nicht einfach aus Ägypten heraus. Weil wenn wir einfach nur eine Befreiung hätten, dann wären wir im Nichts. Gott führt das Volk Israel in seine Gegenwart. Gott ist mit ihnen gezogen. Gott war dabei. Und das ist auch das, was er mit uns machen will. Wenn er uns aus der Welt herauszieht, aus unserem Schicksal, wo wir sonst drin stecken, aus unseren Umständen, dann geht es ihm nicht darum, komm, ich helfe dir, gang weiter, ist gut. Nein, er will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und da steckt eine Aufforderung mit dahinter. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld. Und da ist es, wo ich gehakt habe. Was ist denn Geduld? Ich bin, wo ich vorhin die Strecke aufgezeigt bin, wo ich mit dem Auto nach Kanada gefahren bin, da begegnen einem dann ganz andere Schilder. Wir kennen dieses Schild, Rehe kreuzen, oder wie ist es bei uns, dieses Dreieckige, gell? Oder was alles passieren kann. Oder Frösche, kann auch passieren. Da haben die Kanadier andere Schilder. Bären auf der Strecke von den nächsten 50 Kilometer. Ich fand es total herzlich. Was mich total irritiert hat, darunter gab es auch noch ein Schild. Die Bären nicht füttern. Und ich dachte, was ist denn das jetzt? Und ich habe mir es angefangen, plastisch vorzustellen. Ich meine, ich bin eine Zeit lang gefahren, also man kann sich viele Gedanken machen. Und habe mir vorgestellt, irgendjemand ist da vorne läuft ein Bär rum und der denkt, ja gut, ach, Brotzeit habe ich noch da, und steigt aus und gibt's so. Ich bin mir ganz sicher, dieserjenige, wenn der Bär ihn registriert so richtig, der würde auch mit Geduld laufen. Und ich habe angefangen, auch da einfach nachzuschlagen, also nicht nur wegen dem Schild, das Schild fand ich nur passend, aber im Endeffekt, was andere Übersetzungen vielleicht mit hergeben. Und da, wo also in der Luther-Übersetzung Geduld steht, steht woanders ganz andere Sachen, also anders ausgedrückt von den Wörtern. Und es wird von Ausdauer, von zäher Ausdauer gesprochen. In der Elberfelder, wo haben wir es auch mit Ausdauer? Das passte. Wir müssen an der Beziehung mit Ausdauer arbeiten. Es ist kein heute, hier komm, hier kommst du und jetzt passt es alles. Wo stehen wir? Haben wir eine Erwartungshaltung einfach nur, dass uns gegeben wird? Dass uns die Freiheit gegeben wird? Wo haben wir denn die Freiheit? Wo ist denn diese Freiheit? Die ist doch einzig und allein da bei dem, der uns geschaffen hat, oder? Wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. Als die Israeliten ausgezogen sind, hatten sie ja das Zelt dabei, wo Gott drin gewohnt hat. Und ich fand es ganz toll, das empfehle ich weiter runterzuladen. Der Holger hat da letztes Jahr im Juli drüber gepredigt, was das Stiftzelt war, wie das aufgebaut war, was das alles für Prunk war, was die Israeliten damals wirklich für Gott aufgebaut haben. Es ist herrlich, sich darüber Gedanken zu machen. Könnt ihr noch runterladen. Und David, also viele Generationen später, hat dann angefangen und wollte einen Palast daraus bauen. Also nicht daraus, sondern im Endeffekt, er hat gesagt, ich habe einen Palast, die Bibelstelle habe ich sogar auch, auch da, wir brauchen nicht alles lesen, Aber nachdem David in seinen Palast gezogen war, sagte er dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne. Und er merkte, er muss doch Gott etwas geben, was dem eigentlich mehr als gleichkommt. Und er wollte einen Tempel bauen. Und Nathan hat erst gesagt, ja, Gott wird mit dir sein. Tu, was du da einfach mit sehen kannst und Gott wird dich da drin segnen. Und ich bin mir sicher, er hätte es auch gemacht. Aber dann kommt Nathan wieder und hat von Gott einfach was anderes empfangen und gesagt, sag dem König, ich brauche keinen Palast aus Stein. Denn sein Nachkomme wird kommen und wird mir einen Tempel oder einen Palast bauen. Und David war davon total entzückt. Und bevor Salomo überhaupt als König eingesetzt wurde, hat David schon angefangen, und die ganzen Baumaterialien zu besorgen und alles Mögliche. Und interessanterweise hat Nathan das Ganze beschrieben, dass auch sein Nachkomme wird einen Thron haben, der von Gott gefestigt wird. Und er wird auf ewig sein. Und David war richtig entzückt davon. Was für eine Zusage. Und wie wir wissen aber, Salomons Thron war nicht für ewig. Und das Ganze wird erst später dann noch aufgedeckt, wenn wir lesen in Lukas 1, 31 bis 33. Und siehe, du wirst im Leibe empfangen, das wird ja zu Maria gesagt, und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen ewiglich. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Die Prophetie, die David gekriegt hat, die galt für Davids Nachkommen. Dieser Thron wird von Gott gefestigt werden und dieser Thron und dieser Tempel ist gebaut für die Ewigkeit. In Johannes 2, Vers 19 sagt Jesus dann selber, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, weil Salomo hat ja einen Tempel gebaut, mit Prunk und alles Mögliche, und es war herrlich. Auch da, Gott hat es auch gesegnet. Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder neu aufbauen. Was für Blasphemie in Augen der Leute. Sie haben darüber gespottet, selbst wo es am Kreuz noch vorbeiging. Jetzt steig doch ab und bau deinen Thron. Steig ab und bau deinen Tempel in 3 Tagen. Die haben es nicht kapiert. Lobpreis gehört dorthin, wo Gott ist. Beim Volk Israel war so viel drumherum um dieses Stiftszelt, dann auch um den Tempel. David hat auch eine ganz neue Struktur während seiner Regierungszeit gegeben für den Lobpreis. Er hat Leute hineingerufen, Struktur gegeben, was ablaufen soll. Er hat Lobpreiszeremonien festgelegt. Weil ihm war klar, da wo Gott ist, am Tempel, da muss der Lobpreis sein. Jesus hat einen neuen Tempel geschaffen. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Tempel um? Ich habe in der Vorbereitung, sind mir schon viele Gedanken gekommen, gut, wenn es jetzt um Thema Lobpreis geht, was sind eigentlich eure Fragen? Und eben, ich habe mir viel aufgeschrieben, ich habe mir gedacht, na, ich gebe diese Heftel rum, dann könnt ihr vieles davon nachlesen, vielleicht auch vieles lesen, was ich auch nicht sage, noch andere Bibelstellen, und es gibt noch, ich könnte 500 mehr Seiten solche Texte machen, weil die Bibel so voll ist von Lobpreis, von der Gegenwart Gottes, wie wir da drin agieren sollten. Liebe Geschwister, wenn wir der Tempel Gottes sind, wie agieren wir im Lobpreis? Wie agieren wir in seiner Gegenwart? Ich bin auf einen Text gestoßen, der mich dann total fasziniert hat. Und zwar ist ja Jesus auch ins Gespräch gekommen, beziehungsweise man hat versucht, ihn in eine Falle zu locken. In Matthäus 22, 19 bis 21 steht dann drin, zeigt mir eine Steuermünze. Da ging es ja darum, Steuern zahlen, ja, nein und so weiter. Sie aber überreichten ihm einen Denar, und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Überschrift? Sie sagten ihm: des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und jetzt kommt der Teil, wo wir oft drüber wegspringen. Und gebt Gott, was Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus diese Aussage sowas von bewusst gemacht hat. Weil wir oft in so viele andere Sachen schauen, was wir sonst noch alles machen müssten und was alles passen müsste. Ich will bei der Arbeit meine Anerkennung kriegen. Ich will bei der Familie da irgendwo das machen können. Daheim, es muss gut aussehen. Ja? Aber gebt Gott, was Gottes ist. Auch in Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer. Den Zoll, dem der Zoll. Die Furcht, dem die Furcht. Die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das ist der Punkt, den ich einfach mit rüberbringen wollte jetzt heute Vormittag. Ich will nicht so viele Fragen beantworten, wie Lobpreis in der Praxis abläuft, ob das der Musikstil ist oder der oder sonst was. So ein paar Sachen habe ich mit auf diese Zettel draufgeschrieben, wo ich auch denke, wir machen uns oft so viele Gedanken. Wir sind inzwischen 4 Teams wieder, wo auch sowas von unterschiedlich sind, vom Musikstil, von unserer Art. Es ist wunderbar, weil ich glaube, wir haben noch nie und nimmer die Tiefe erreicht, wo Gott im Lobpreis eigentlich haben könnte und haben sollte. Wir müssten so viel mehr Kreativität haben, um auch nur ansatzweise denken zu können. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen uns leiten können in Richtungen, wo wir gar nicht sehen können. Und Musikstil, Gott ist nicht gebunden an Musikstil. Wenn zwischendrin jemand ist, der vielleicht Lobpreis selber jetzt von Herzen nicht richtig ernst meint, da brauchen wir nicht verurteilen. Wenn er kommt, um Lobpreis, dass ihm Lobpreis gefällt, ist doch auch gut. Gott benutzt das auch. Das Wichtige ist, dass ich selber, wenn ich im Lobpreis stehe, ich will das Resultat geben von dem, was ich an Beziehung mit Gott habe. Und das ist das, wo ich euch einfach mit einladen möchte heute. In der Lobpreiszeit, die wir jetzt noch mitmachen. Lasst uns einfach auf Gott schauen. Lasst uns den Lauf laufen mit Ausdauer. Und lasst uns im Tempel stehen und am Tempel stehen. Und dem die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Amen.